Der Podcast.
Folge 172. Force de Flappe.
Palim, palim und herzlich willkommen zu Lucke und Hengstmann. Meine Hallervorden-Imitation ist furchtbar. Zu Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern, Ausgabe 172. Und neben Dieter Hallervorden in Berlin wohnt Tilman Lucke, den ich hier herzlich begrüße. Grüße dich, Tilman.
Ja,
sehr gut.
So, hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg, beziehungsweise aus Sachsen-Anhalt, dem Heimatbundesland des Jubilars.
Ja, genau, Dieter Hallervorden ist 90 Jahre alt geworden und manchmal fragt man sich, ob gute Gene wirklich sein müssen.
Naja,
ist schon. Nein, 90 ist ein stattliches Alter, das muss man wirklich sagen. Und der lebt ja auch das halbe Jahr auf Lanzarote und dann wird er sich da wahrscheinlich immer gut gesund braten, um hier nach Deutschland zu kommen und populistischen Dreck rauszuhauen.
Ja, ich sehe das ein bisschen milder, aber bekanntlich lebt man ja im Süden gesünder und länger.
Genau, das liegt an dem Olivenöl.
Ja, und an Didi Hallervorden, der die Leute da vielleicht belustigt. Nein, also.
Genau.
Das,
nein,
also
ich muss dazu sagen, Entschuldigung.
Ist schon eine beeindruckende Karriere. Der hat ja als politischer Kabarettist angefangen und dann eher so in die, also als er dann einem breiten Publikum bekannt war, war es dann eher mit diesen sehr trashigen Didi-Filmen. Also eher so Action-Klamauk und dann später wieder. Ja, dann Nonstop-Nonsense mit wirklich sehr, teilweise sehr lustig und teilweise auch sehr platten, aber immer sehr aufwendig getreten. Also ich frage mich immer, wenn man so diese Filme von damals, auch SketchUp von damals sieht, wie viel 1000 Mark muss so eine Sekunde gekostet haben, die man da gedreht hat. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr, ob das jetzt Hallervorden war oder Dieter Krebs. Da gab es so ein Sketch, wie einer sagt, ich sammle ganz viele. Also anscheinend waren damals in bestimmten Haferflocken Paketen waren so Korkplättchen unten drin. Ich sammle die, weil ich mir hier meinen Boden gelegt habe und zeigt ganz stolz den Korkboden. Und dann sagt der andere so, ah ja, schön, und in dem anderen Zimmer ist auch Kork, will die Tür aufmachen und nein, nicht die Tür aufmachen. Und was ist in der Tür? Natürlich die Haferflocken.
Natürlich.
Und weißt du, das sowohl dieser Kork, also das war wahrscheinlich echter Kork im Sketch, der hinterher einfach rausgerissen wurde. Und zweitens eben die, ob es Haferflocken waren, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich auch, ja.
Ja, Haferflocken werden ja sowieso sehr, sehr, sehr gerne im Film genommen, also solche, um Schnee zu machen. Mhm. Also du kannst, wenn du den einfärbst, also gerade in Schwarz-Weiß-Filmen, wenn du da Schnee fliegen siehst, sind ganz oft Haferflocken. Weil die einfach, also du kannst, es gibt auch andere Möglichkeiten, aber das, wenn es nass ist und kalt, dann matscht das so und Haferflocken matschen aber nicht so, die bleiben liegen als Schnee.
Mhm. Gut.
Ja, aber lass ganz kurz nochmal über Dieter Hallervorden, ganz kurz zumindest nochmal, also ihn als politischen Kabarettisten zu bezeichnen, ich hielt ihn immer für einen guten Kabarettdarsteller. Das muss man ja auch immer mal unterscheiden. Also ich glaube, Hallervorden hat in seinem Leben nicht eine Nummer selber geschrieben. Und wenn, weiß man das nicht. Also,
das weiß ich auch nicht, aber ich meine, der hat ja, ich bin ja aufgewachsen oder sozialisiert worden, wie man so schön sagt, mit Spotlight. Also das war ja in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, war das wirklich, das lief da also mehr als monatlich und das war immer eine Show voller Sketche.
Genau, es waren auch so klassische Kabarett-Sketche und ich weiß halt von
immer,
einigen auch.
Immer aktueller Bezug, also es war jetzt nicht wochenaktuell oder so, aber schon immer, ja, Thema BSE und dann so, ja, genau. Was kommt jetzt?
Und aber diese Sendung hat natürlich auch Autoren über Autoren über Autoren gehabt. Also
ja, klar.
Das war zum Beispiel so, jetzt die größte Kabarettsendung im deutschen Fernsehen, nämlich die Drei von der Zankstelle von 99 bis 2009 im Mitteldeutschen Rundfunk gelaufen mit den Protagonisten Lothar Böck, Hans-Günther Pölitz und Rainer Basedow. Die haben ihre Bücher selber geschrieben.
Ja.
Also Pölitz und Böck. Basedow hat nie ein Wort geschrieben, aber Pölitz und Böck, die haben halt ihre Bücher selber geschrieben. Aber die haben ja so ähnlich wie die Anstalt.
Aber die Schauspieler wurden nach Gewicht bezahlt. Pech.
Das ist richtig. Und die haben, so ähnlich wie die Anstalt, haben die einfach ein Dreiviertelstunden Kabarettprogramm auf die Bühne gebracht. Also es ist einfach abgefilmtes Kabarett. So ähnlich wie bei der Anstalt auch, wobei die ja auch schon etwas moderner geworden sind. Aber die haben sich doch, ich weiß nicht, ob sie den Grimme-Preis inzwischen haben, aber die haben sich da immer beschwert, dass sie den Grimme-Preis nicht gekriegt haben. Und die Grimme-Jury immer gesagt hat, den kriegt ihr nur, wenn ihr was Besonderes fürs Fernsehen macht. Was ihr da aber macht, ist kein Fernsehen, das ist abgefilmtes Bühnenkabarett. Und das ist es auch. Und das war Sketchup, das war Spotlight ja zum Beispiel auch, aber Das ging nur mit den Mitteln des Fernsehens. Also so wie sie es gemacht haben, hättest du das nicht live machen können, weil du hättest ja nicht so schnell umbauen können oder nicht so schnell umziehen können oder...
Ja, klar. Also das waren immer auch mit den Zwischenmoderationen, die waren dann aktuell tatsächlich. Also das
die waren aber scheiße.
Das war bestimmt auch so zusammengefrickelt. Also man kann ja nicht das. Es ist ja bei so Fernsehsendungen auch so, oft wird dann am Stück werden da 2, 3 Sendungen aufgezeichnet mit demselben Publikum, oft auch kostenlos, damit sie das eben vollkriegen. Und man kann jetzt nicht eine halbe Stunde lang die Leute reinholen und dann Tschüssikowski, ihr Deppen. Also das war bestimmt zusammengeschnitten. Aber war wirklich immer, ich erinnere mich an die Goethe-Nummer. Der hatte mehrmals Faust umgedichtet, einmal auf so Umweltzerstörung und so weiter. Das war wirklich auch originell. Aber wer das jetzt im Einzelnen geschrieben hat, das hat mich als 13-Jährigen dann nicht so mega interessiert. Also,
ja, also
man
was
denkt
ich damit
eh
sagen,
immer, das hat er geschrieben.
Genau. Also was ich damit sagen will, Hallervorden war ein durchaus komischer, oder ist, Entschuldigung, er lebt ja noch, er ist ja gerade erstmal 90 geworden, ja. Durchaus komischer Mensch, wirklich funny bones, also Hallervorden schafft es aus jedem noch so schalen Gag irgendwie einen Lacher rauszuholen, also er hat das Talent dazu, so wie Harald Schmidt zum Beispiel, der auch aus jedem schalen Gag irgendeinen Lacher rausholen kann. Aber intellektuell und politisch, also ich meine, der ist ja damals, der wollte Walter Ulbricht umbringen. Ist dann aber nach West-Berlin abgehauen. Ist Dessau übrigens, falls ihr das nicht, warum wir sagen, Sachsen-Anhalt, er ist in Dessau geboren und hat auch in Dessau eine Kirche gekauft und da jetzt ein Kabaretttheater reingemacht. Er war aber immer mehr Schauspieler als Kabarettist, also gefühlt. Ich weiß nicht, kennst du den Film Das Millionenspiel?
Ja.
Genau, da spielt er für euch nochmal, da spielt er im Prinzip eine ernste Rolle. Das ist der Vorbild zu The Running Man von Stephen King. Also The Running Man von Stephen King, dieses Buch, was ja 1990 auch mit Schwarzenegger nochmal verfilmt wurde, das kam erst nach Das Millionenspiel. Also diese Idee war zuerst, wobei die das auch nicht originär hatten, das kam vorher noch von einem Franzosen, egal. Okay. Und da spielt er den Kopf der Köhlerbande. Allein eigentlich schon Bande, weißt du, deutscher geht's nicht, aber der Film ist von 1970. Kopf
so,
der Köhlerbande.
Jetzt muss ich ein Memo to myself, also alles, was mit Film zu tun hat, möglichst nicht ansprechen, sonst ist die Folge gelaufen. Aber
Timon,
ich werde mich gleich rächen.
Wenn ich das möchte, finde ich alles.
Aber ich werde mich gleich rächen mit einem anderen Thema. Naja, aber jedenfalls, kleiner Wermutstropfen. Also wie gesagt, wie du schon sagst, inhaltlich hat er vielleicht nicht so viel drauf. Und erst recht in der Gegenwart, da muss man sich für ihn schämen. Der hat jetzt wieder angekündigt, mit Sarah Wagenknecht, das ist schon mal der größte Fehler, auf einer Gaza-Demo aufzutreten. Und das ist wirklich an Verachtung nicht mehr zu überbieten. Da muss man
und
sich wirklich überlegen, ob man das nötig hat. So.
Damit sind wir beim Thema Sarah Wagenknecht. Ich sage nur 6%. Jetzt seid ihr, wovon redet ihr? Bei der letzten Umfrage lag das BSW bei 4%. Nein, wir haben eine aktuelle Umfrage vom Forsa-Institut, wobei man da immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Wenn man beweist bei diesen Instituten, weiß man, die sind eher ein bisschen rechtslastig. Also wir haben ja bei den letzten beiden Wahlen, haben wir hier im Podcast festgestellt, das zuverlässigste Umfrageinstitut ist, Tillmann?
Wahrscheinlich Allensbach.
Nee, YouGov.
Ja, ach so, ja, richtig. Hatten wir ja so, zumindest
genau.
Für die aktuelle Bundestagswahl.
Nee, Allensbach gar nicht. Allensbach ist nicht rechtslastig, Allensbach ist CDU-lastig. Bei Allensbach hat die CDU immer 4% mehr.
Okay, naja, so. Also.
Egal, auf jeden Fall ist hier eine Forsa-Umfrage erschienen. Was würden Sie wählen? Und weil heute ist der 4., das heißt übermorgen in einem Jahr ist Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. So, jetzt ist das Ergebnis raus. Es ist nichts Überraschendes, aber ich würde trotzdem gerne darüber sprechen. Ich habe euch das in die Shownotes gestellt, da seht ihr die Umfrage, also das Ergebnis der Umfrage nochmal als Balkendiagramm und es ist alles so wie erwartet, nur etwas extremer. Also um das ganz kurz zu vergleichen, bei der letzten Umfrage hatte die CDU 34%, die AfD 30%, die Linkspartei 11%, die SPD 8%, Grüne und FDP jeweils 3%, BSW lag glaube ich noch bei
12%. Ach so, wir reden über Sachsen-Anhalt.
Nur über Sachsen-Anhalt.
So, jetzt weiß ich auch, du hast irgendwie im Vorgespräch zu mir gesagt, na wir müssen, ja ist klar worüber wir reden müssen, über die Umfrage. Und ich denke, ach, die Umfrage.
Also ja, gut. Natürlich, das ist auch schön, dass ich dich auch noch überraschen kann, Tilman.
Aber ich habe gesagt, ich dachte, die andere Umfrage.
Welche andere Umfrage? Da reden wir hinterher drüber. Da reden wir dann hinterher drüber. Ich möchte das nur ganz kurz abfrühstücken. Wir haben hier jetzt ein Ergebnis CDU bei 27%, das Verlust von fast 10% und AfD bei 39%. Und das ist wirklich. Linke bei 13%, SPD bei 7%, Grüne bei 3%, BSW bei 6%. Das habe ich ja eben schon gesagt. FDP ist nicht mehr aufgeführt. Sonstige bei 5%. Das heißt, die FDP ist bei einer Sonstige, die sowieso nur 5% haben, irgendwie noch dabei. Ich vermute so 2, drei, vielleicht auch 0%. Vielleicht hat nicht mal Lydia Hüskens, würde nicht mal mehr Lydia Hüskens die FDP wählen.
Und wir wissen, da ist ja eine Plus-Minus-3% Wahrscheinlichkeit noch mit dabei. Ja. Also genau. Kann auch -3% haben.
Das heißt, selbst wenn noch drei Leute die FDP wählen würden, würde sie auf 0% kommen. Ja. So, ganz kurz zum AfD-Ding, 39%. Mich überrascht es nicht, weil wie gesagt, ich habe ja bei der Bundestagswahl saß ich ja im Wahllokal und weiß auch, dass es im Land Sachsen-Anhalt 38% die AfD gewählt haben bei der Bundestagswahl. Und da es ja eh nur bundespolitische Themen sind, die das hier beeinflussen, warum sollte es anders sein? Und das ist natürlich meiner Meinung nach Ausdruck, weil die letzte Umfrage ist vom Juni, vom 14. Juni und da haben wir 34% CDU, 30% AfD. Ich schätze, das ist der Haseloff-Bonus gewesen, weil Haseloff hat ja jetzt gesagt, er legt nieder. So, ansonsten nicht weiter überraschend, SPD bei 7%, vielleicht wären es auch 6%. Fände es ja lustig, wenn wir Genossen um die 5%-Hürde zittern müssten. Also ich fände es nicht lustig, aber ich fände es schon krass. Was mich aber nebenbei, also das war heute groß in der Volksstimme auf Seite 3 und da stand, also das war die Hauptumfrage, darunter dann, welche Politiker würden Sie vertrauen und so. Rainer Haseloff hat eine Beliebtheit von 54% in diesem Land, während Sven Schulze aus Quedlinburg und mein Bruder und ich haben jetzt festgelegt, das ist ein Wort, Sven Schulze aus Quedlinburg. Nur bei 20% liegt, genau übrigens wie Ulrich Siegmund, der Spitzenkandidat der AfD. Mhm. Die sind gleich auf in ihren Beliebtheitswerten von 20%. Und dann, so, das wird alles. Und dann war die eine Umfrage: Was sind für Sie die schlimmsten Probleme in Sachsen-Anhalt?
Der Ausländer.
Mit 25% fast doppelt so stark wie das nächste Thema: Bildung.
Genau.
Und ich finde, das sagt eine Menge aus. Ja. Also 25% der Probleme, Migration, das ist das größte und schlimmste Problem, was wir hier in Sachsen-Anhalt haben, ist Migration. Lustigerweise auf der Seite daneben, auf Seite 2, ein Artikel darüber, dass die Zahl der Flüchtenden in Sachsen-Anhalt 2025 um 60% gesunken ist. Die haben das Migrationsproblem im Griff. Trotzdem kriege ich...
Ah! Ja, und das noch zum Thema Bildung. Also, na, ich kann mich über meine Bildung nicht beschweren. So. Jetzt habe ich eher sächsisch gesprochen. Tut mir leid.
Alles gut, alles gut, alles gut. Das Krasse ist halt, meine große Angst, also wir haben jetzt hier 39% CDU und Linke haben zusammen 40% plus noch SPD mit 7% und BSW mit Linke. Also es ist offensichtlich noch eine Mehrheit, Mehrheit jenseits der AfD im Magdeburger Landtag möglich, wenn das Ergebnis so bleibt. Und ich habe ein bisschen recherchiert, dieser Forsa-Typ hat irgendwo gesagt, das ist vermutlich auch das momentane Gesamtwählerpotenzial der AfD. Was erschreckend ist mit 40%. Aber die Wahrscheinlichkeit, also das Einzige, was passieren kann, ist, dass von die anderen Parteien, dass die Leute nicht zur Wahl gehen.
Ja, ja, also das...
Und damit das Ergebnis für die AfD noch höher wird. Also meine große Angst ist, letztendlich, diese Situation, wie sie sich hier darstellt, mal abgesehen von der FDP und von den Grünen, ändert ja nichts an der Situation, wie wir sie jetzt im Landtag auch haben. Du hast halt also die AfD, also die CDU mit 34%, AfD mit 20%, sie ist nicht die stärkste Kraft, sie wird vermutlich auch den Alters... Ich weiß gar nicht, wie die Regeln sind, kann sein, dass sie die auch noch ändern bis zur nächsten Landtagswahl, das ist eben nicht der... Älteste oder der von der stärksten Fraktion und normalerweise müsste der auch einen Landtagspräsidenten, wie haben sie es eigentlich in Thüringen gelöst, das ist die AfD nicht, hat den Landtagspräsidenten nicht, nee.
Nee, den haben sie ja verhindert, nee. Aber genau. Der AfD-Land, der Alterspräsident wollte sozusagen das so erzwingen, dass die AfD den Präsidenten auf jeden Fall bekommt, aber die anderen Fraktionen haben das verhindert, aber es ging ja eben auch über 2 Tage oder also genau. Inklusive Gerichtsentscheidung noch.
Und so wird es ja vermutlich dann in einem Jahr, wenn das Ergebnis so bleibt, es wird sich vermutlich nicht großartig ändern.
Ja, also man sieht in Erfurt, also der Alterspräsident, das ist traditionell einfach jemand, der viel Erfahrung hat, auch eine gewisse Altersmilde. Das ist eben bei solchen Arschlöchern nicht der Fall.
Genau.
Und also da sollte man vielleicht die Regel wirklich ändern.
Also wir haben auf jeden Fall hier eine regierungsfähige Mehrheit, ist tatsächlich sogar da, muss man einfach mal sagen. Also CDU, SPD und BSW hätten zumindest, nee, die hätten nicht die Mehrheit, die müssten sich von der Linkspartei tolerieren lassen, aber es ist eine Mehrheit jenseits der AfD möglich. Zwar müssten sich alle anderen irgendwie zusammen, oder würden sie wahrscheinlich, CDU und SPD würde reichen, wenn die sich von der Linkspartei, oder CDU und BSW müssen sich von der Linkspartei tolerieren. Vielleicht geht die SPD dann auch in Opposition. Ich weiß es nicht. Aber es sind zumindest Mehrheiten jenseits der AfD möglich. Und meine größte Angst ist, dass irgendwann in einem Landtag keine Mehrheit mehr jenseits der AfD möglich ist.
Ja.
Schön ist das nicht. Also, aber ich habe es jetzt auch nicht anders erwartet.
Gut.
Also, wobei, ich muss dazu sagen, war schon erschreckend, dass es so deutlich ist.
Ja, ja, aber es, wie gesagt, es bringt, glaube ich, jetzt nichts, ein Jahr vorher da was draus zu lesen, weil es heutzutage, das wäre vielleicht in den 50er Jahren wäre so gewesen, okay, das war alles so langweilig, da wissen wir nächstes Jahr, das kommt genauso raus wie dieses, aber so ist es nicht mehr, sondern da kommt es auf Kleinigkeiten an, auf möglichst skandalisierbare Ereignisse, die dann in den letzten, sagen wir mal, 2 Monaten vor der Wahl passieren oder auch nicht. Und das wird es dann beeinflussen. Naja, so, nee, eine andere Umfrage, auch von Forsa, 73% der Deutschen halten den Staat für überfordert. Ja, das ist eigentlich fast noch erschreckender, weil warum nicht 100%? Weil was haben die anderen 27% geraucht, um das nicht zu merken?
Naja, du hast als Berlinerin natürlich nochmal eine besondere Sicht auf die Dinge. Das muss man ja einfach so sagen.
Apropos die Berlin-Pannenmeldung der Woche, die kann ich jetzt schon mal vorziehen.
Ja, bitte, 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 gerne.
Und zwar den S-Bahnhof Tempelhof. Das ist ja ein Doppelbahnhof, weil der sowohl zur Ringbahn gehört als auch zur Nord-Süd-Bahn. Und der ist einsturzgefährdet, beziehungsweise regnet es durch. Und da sind jetzt da in diesem Durchgang sind so Deckenstützen eingezogen, die aber dann getarnt werden mit so Pressspanholz. Also sieht aus wie im Baumarkt. Und da dürfen jetzt gar nicht so viele Leute durchlaufen. Das heißt, bei Großereignissen, was gelegentlich auf diesem Platz, also diesem ehemaligen Flugfeld auch möglich ist.
Tempelhofer Feld.
Ja, da machen die den Bahnhof einfach dicht und fahren durch. Und sagen, ihr wollt zwar da genau dahin, wo der Bahnhof steht, das ist ja eigentlich praktisch,
ja.
Aber jetzt dürft ihr alle im Gänsemarsch, 100.000 Leute dürfen da jetzt einen Kilometer weiterlaufen.
Was ist die nächste Haltestelle?
Naja, kommt drauf an, wo, also in Neukölln oder auch, da gibt es dann auch noch U-Bahnen und so, also es gibt schon auch andere, wenn man das vorher weiß, aber es wird nicht jeder wissen.
Hm. Naja.
Also, gut, aber das ist egal. Problemlösung auf Berlinisch. Einfach zu sagen, genau. Okay, also wir haben ja noch ein paar hundert Haltestellen, die wir einfach nach und nach einfach dicht machen können, ohne dass es einer merkt. Und dann fahren die Bahnen einfach so durch.
Genau. Ja, aber wie gesagt, also ich halte das trotzdem für gefährlich, weil das ja sozusagen bloß ein Ausdruck der Unmut der Politik mit der Politik ist. Es hat ja nicht wirklich was damit zu tun, dass die Leute denken, der Staat ist überfordert.
In der Umfrage ging es nicht um die aktuelle Regierung, sondern es ging wirklich um den Staat in seiner Gesamtheit. Der wurde, glaube ich, auch vom Deutschen Beamtenbund
Auftrag gegeben.
Also das, genau.
Ja. Aber so wie ich das interpretiere, ist das einfach nur wieder diese gnatzige Unzufriedenheit mit allem.
Ja, aber ist das zu Unrecht? Also es ist ja schon...
Naja, es ist schon ein gewisser Gnatz dabei. Also
ganz ehrlich, ich frage mich, wenn die... Jetzt, letzte Woche gab es ja auch so einen gewissen Gnatz zwischen Bärbel Baas und Friedrich Merz. Und Friedrich Merz sagt, ja, wir müssen sparen, irgendwas muss an den Sozialausgaben geändert werden. Und dann sagte Bärbel Baas, das ist Bullshit. Also... Ich frage mich auch, also die ist ja eigentlich eine schlaue Person und warum macht die jetzt diesen SPD-Stiefel, mit dem man ja wirklich seit der Nach-Agenda 2010-Ära so abgekackt ist, Jahr für Jahr immer weniger Prozente und immer sagen, die Leute sollen das behalten, was sie haben und sollen möglichst nicht länger arbeiten und so weiter. Also wie kann man denn so an der Zeit vorbei
Ja, weil wenn sprechen? Sie das sagen würde, würden sie noch weniger wählen.
Das geht
die SPD
doch nicht.
Noch
die
doch.
Sind doch nicht doof.
Doch.
Die verbleibenden SPD,
hast du schon mal
sind
eine
ja
SPD,
nicht doof.
Hast du schon mal eine SPD-Ortsverband oder Kreisverbandssitzung mitgemacht?
Nee.
Naja.
Okay, aber die wählen sie doch also die Funktionäre. Aber es geht ja schon auch darum, dass man die eigenen Wähler
Nein,
nicht
aber
für Idioten
so.
Hält. Ja?
Die denken so. Wer einigermaßen progressiv denkt in diesen Zeiten, wer einigermaßen progressiv denkt, wählt entweder Linkspartei oder Grüne.
Ja.
So, also jetzt wieder Link, deswegen haben die Grünen auch so abgekackt. Kacken die gerade so ab, weil die Heidi Reichenegg wirklich eine Alternative bietet, zumindest für das Großstadtmilieu.
Ja, aber was ist daran progressiv? Also es gibt zwei Komponenten dieser Heidi Reicheneck. Die eine Komponente ist, alle aufhängen, die mehr haben als ich und das denen wegnehmen
Ja,
und mir geben. So,
finde ich auch
und
gut.
das andere, das ist nicht sie persönlich, aber also die Partei hat ja ihre Mitgliederzahl seit dem letzten Jahr verdoppelt oder seit ihrer Rede eigentlich. Und das sind nicht die tollsten Menschen, die da gekommen sind. Das sind die Greta Thunbergs dieser Welt.
Ja, das ist ja normal.
Ja, und
Was ich aber damit sagen will.
das sind Hassprediger, das sind Leute, die Juden hassen, die auch sozusagen nicht keinen Sensor haben für große und für kleine Ungerechtigkeiten. Also das bisschen Rache an Israel für diese vielen Jahre Unterdrückung, das ist ja nicht schlimm. Aber wenn mein Gegenüber mal falsch gendert, dann kriegt er aber auf die Fresse. Also solche Leute sind die Linkspartei, da ist nichts progressiv. Da weißt du,
Ja,
da war
ich habe.
vielleicht Egon Krenz noch progressiver, sage ich jetzt mal
Ist
falscherweise,
mir
aber.
relativ egal, weil das gehört nicht zu meiner Argumentation, sondern dieses Kernklientel der SPD läuft halt einfach weg. So wie das Kernklientel der CDU in großen Teilen zur AfD gelaufen ist, da kommen auch noch die paar Spinner, diese ewig gestrigen hier aus dem Osten, die früher Linkspartei oder größtenteils, du glaubst gar nicht, wie viel AfD-Wähler, ehemalige SPD-Wähler sind. Um mal hier den großen Volker Pispers zu zitieren, die SPD hat ja 25 Jahre lang durchgehend und also gesetzlich verankert in Nordrhein-Westfalen regiert. Und Pispers hat halt gesagt, in seiner Jugend hatte man immer die Wahl zwischen CDU und CSU. Mit CSU war die SPD gemeint. Das heißt, die SPD ist eigentlich, wenn du diese Arbeiterklientel nimmst, auch irgendwie eine rechte Partei. Dieses Link wurde ja dieses Progressive, was in der SPD verankert ist, wurde ja immer damit begründet, dass sie eine Arbeiterpartei sind. Aber
Ja,
den
dass sie
Arbeit.
eben 100 Jahre vorher progressiv waren.
Genau. Und das ist jetzt eben nicht mehr. Und die SPD, die Sozialdemokratie plimpert halt gerade so aus. Und das sind diese Parolen. Und das ist das, was. Natürlich denkt Bärbel Baas auch nicht daran, dass das nicht stimmt, was Merz sagt. Aber sie darf es nicht öffentlich sagen, weil sie Sozialdemokratin ist. Stell
Und
dir mal
auch,
vor, sie
aber
würde
sie
das.
ist ja sogar Vorsitzende und von der Vorsitzenden kann man schon aber auch ein paar schlauere Worte erwarten. Naja,
Ja,
gut.
aber sie ist ja erst seit 2 Minuten Vorsitzende. Vielleicht
Okay.
passiert da noch was.
Also im Grunde
Klingbeil hält sich
schon länger
zurück.
als 90% aller anderen Vorsitzenden.
Richtig. Klingbeil hält sich zurück.
Naja, gut, der muss jetzt sparen, was auch ein Paradox ist, weil der Staat hat so viel Geld wie nie zuvor und kriegt noch obendrauf was und muss trotzdem noch sparen. Ah, mal sehen, wie er das bewerkstelligt. So.
Okay.
Apropos sparen, in Frankreich stürzt jetzt die Regierung, beziehungsweise noch nicht, aber für Montag ist ein Vertrauensvotum angekündigt und das.
Misstrauensvotum.
Nee. Ein Vertrauensvotum.
Ah, das heißt da anders. Okay.
Nein, es sind ja zwei verschiedene Dinge. Also, was wir letztes Jahr erlebt haben, war, dass zum ersten Mal seit 1962 ein Misstrauensantrag, der kommt von der Opposition, deswegen heißt er Misstrauensantrag, quasi positiv beschieden wurde. Das ist wirklich, Frankreich ist in der Hinsicht viel stabiler als Deutschland, weil da war der letzte positive Misstrauensantrag ja. Schon erst 1982, also die sind da länger ohne ausgekommen, dann haben sie ihre Regierung gestürzt und jetzt geht es darum, auch wie bei uns, den Haushalt zu machen. Und da will der Premier Bayrou, ja, er will sich das Vertrauen holen, also einen Vertrauensantrag. Und das ist jetzt wirklich zum ersten Mal in der Fünften Republik so, dass ein Premier, der die Aussicht hat zu verlieren, diese Vertrauensfrage stellt. Also mit Absicht verliert, weil, naja, weil er diesen Haushalt ja eh nicht durchkriegen würde. Also, das ist schon auch so ein ja, Selbstmord aus Angst vor dem Tod, wie man so schön sagt. Ja, das ist interessant. Auch da, auch Frankreich ist ja etwas instabiler geworden. Wobei, wenn man es vergleicht, also gab ja fünf Republiken. Also die wesentlichen sind ja die dritte und die fünfte und das alles andere war so Geplänkel zwischendurch. Aber wenn man das vergleicht, hatte die Dritte Republik wesentlich mehr Kabinette, also immer mal im Durchschnitt wahrscheinlich so ungefähr zwei Kabinette pro Jahr. Und jetzt im letzten Jahrzehnt war das in Frankreich ein Kabinett pro Jahr. Also da kann man immer noch von Stabilität sprechen.
Also ich sag mal so, aus italienischer Sicht auf jeden Fall. Wobei selbst die haben sich ja im Moment gerade relativ gut im Griff.
Ja, Italien hatte bis vor Berlusconi ja auch so ein Klischee. Und das stimmte schon bei Berlusconi nicht mehr. Die haben insgesamt hat Italien wahrscheinlich seit Berlusconi weniger Kabinette als, als Frankreich. Also es ist ja so, es gibt ja diesen Premierminister und der ist ja nicht unbedingt, der ist ja nur eigentlich Kabinettschef im Sinne von, ja, er darf die Kabinettssitzungen irgendwie organisieren und so. Also er ist jetzt nicht einer, der wie in Italien oder wie in Deutschland, der die Regierung leitet, also der sozusagen auch der Boss von seinen Kollegen ist.
Die Richtlinienkompetenz.
Sowas. Und das hat er nicht, sondern das ist eher so ein, naja, ein Premierminister, ein erster Minister, der so ein bisschen rumfuhrwerkt und ein bisschen mehr auftaucht als die anderen Minister.
Naja, also sagen wir mal so, für alle die Serie Game of Thrones nie gesehen haben, wie du zum Beispiel, Timon, vermute ich zumindest mal, dass du da nie reingeguckt hast, wobei das politisch hochinteressant ist. Also
Ich glaube, ich würde dir damit sprechen, aber ich kann es nicht, weil ich es tatsächlich nicht kenne.
Ich glaube, du wärst begeistert, aber egal. Das ist mittelalterlicher Politikunterricht mit Penissen, aber egal.
Da habe ich ja Bock drauf.
Da ist dieses Staatskonstrukt, ist eigentlich eine absolutistische Monarchie. Es ist eine absolutistische Monarchie, ist dieses Staatskonstrukt und der König hat die sogenannte Hand. Die Hand des Königs. Das ist ein
Maradona damals, der hatte nur die Hand Gottes.
Das war die Hand Gottes. Ja. Nein. Aber die Hand des Königs ist im Prinzip sowas wie der Premierminister, ist sozusagen das ausführende Organ des Königs. Das heißt, das ist der sich ums Tagesgeschäft kümmert.
Ja.
Der König legt fest, ob wir für Frieden sind, für Sozialismus, für Gleichheit und so. Das legt der König fest und die Hand setzt das dann um. Das heißt, das ist im Prinzip der Chef der Exekutive. Und so ähnlich sehe ich das mit dem französischen Ministerpräsidenten auch. Also das ist sozusagen die Hand des Präsidenten.
Mhm. Ja, interessanter Vergleich. Ja, also jedenfalls, das wird spannend. Und dieser Bayrou, da haben wir ja im letzten Dezember schon drüber gesprochen, der ist ja nur ins Amt gekommen. Also der ist ja der Chef einer Partei, die im Parlament 4% hat. Also Christian Lindner gefällt das, ein Liberaler, der 4% hat.
Christian und Lindner würde sich über 4% freuen.
Genau, und der ist Premierminister. Und das ist auch nur deswegen, da war morgens das Gerücht, Macron wollte ihn doch nicht ernennen, obwohl es auf ihn hinauslief. Und dann wurde schon der rote Teppich wieder abgebaut am Élysée-Palast und dann rief der einfach an, also rief Bayrou bei Macron an und gesagt, wenn du mich nicht ernennst, dann ja, dann lasse ich, ja, also da ist ja, diese liberalen Parteien sind ja ganz viele in dieser einen Fraktion, die auch Macrons Partei beinhaltet und dann, ja, dann gehe ich halt mit meinen 4 Leuten da raus, 4% Leuten da raus und das war dann genug Drohpotenzial, dann rollen wir den Teppich wieder aus.
Okay. Naja, das ist halt laissez-faire.
Genau, alles scheißegal.
Alles scheißegal. Haben Sie einen Rotwein getrunken und einen Baguette gegessen und dann war alles wieder gut, mein Gott. So, haben wir sonst noch Klischees?
Nein, aber wir haben jetzt wollte ich mich rächen, habe ich schon gesagt, und zwar ein neues Kapitel der beliebten Rubrik Worldwide Wahlrechtswahnwitz, könnte man es nennen.
Oh ja,
denn,
wo sind wir denn diesmal, Tillmann?
Es wird gewählt in Norwegen und zwar...
Oh ja, da freue ich mich.
Am
5
Montag.
Millionen Elche. 5 Millionen Elche, das finde ich super.
Am Montag wird gewählt, das ist auch schon mal skurril.
Also schon mal pervers.
Weil die einfach sonntags wahrscheinlich noch schlafen, weil es da so dunkel ist.
Ist da gerade Winter?
Nein.
Da kann ja sein, liegt ja nördlich des
Polarkreises. Nirgendwo auf der Welt ist gerade Winter. Also ist ja irgendwie skurril. Ja, also ein Land, jetzt wenn es nach den Woken gehen würde, könnte man natürlich sagen, die Jahreszeiten legen sich selber fest.
Genau.
Und zur Zeit legt sich
Was sie aufgrund des Klimawandels ja sowieso schon
tun. Ja, so gesehen ist eigentlich immer Sommer, weil der Sommer irgendwie sich sommerlicher fühlt. Aber jedenfalls, also da wird das Parlament gewählt, ist ja bekanntlich eine Monarchie, also da gibt es keinen Staatspräsidenten, sondern nur einen König. Und
der heißt Gustav Knutsson, ne?
Ja, also der heißt eigentlich Harald, aber...
Ja.
Genau.
Kleine Reminiszenz an Otto, der Film wird dieses Jahr 40 Jahre alt.
Ach, schön. Ja, also das, genau, da muss ich auch gerade dran denken, bei diesem sehr schönen Namen. So,
ja.
Wahlperiode ist 4 Jahre. Kleine Besonderheit gegenüber fast allen anderen Staaten ist, dass das genau immer 4 Jahre sind und dass es nicht... Das Parlament kann nicht aufgelöst werden. So ein bisschen
also
wie in den USA.
Ähnlich, genau, wollte ich gerade sagen, so ähnlich wie in den USA. Da ist auch jede, also das heißt, die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass Donald Trump Wahlen aussetzt. Aber das ist ja in Amerika auch noch nie passiert.
Ja, In Norwegen ist das nur im Zweiten Weltkrieg passiert, aber das kann man ja irgendwie auch verstehen. Ansonsten tatsächlich immer durchgehalten. Und in Schweden ist es so ähnlich, nur da darf es eine Neuwahl geben. Die gilt aber dann nur bis zum Ende dieser Vierjahresperiode. Das heißt, da wissen die Wähler von vornherein, ach, die ist jetzt nur halb so wichtig, da müssen wir auch gar nicht hingehen.
Haben wir eigentlich den, hast du schon mal, by the way, wegen 4 Jahresperiode, hast du schon mal den Point of No Return ausgerechnet? Also bis wann J.D. Vance ins Amt kommen müsste, damit er die nächsten 2 Wahlen noch antreten darf? Nicht, nee. Oder
Das
gibt
lässt sich
es.
sehr einfach ausrechnen, weil es ist ja die Hälfte der Amtszeit, also weniger
Also
als die Hälfte.
er müsste vor dem ersten Sonntag im November irgendwie oder so des Jahres
Nee, vor dem
2007.
20. Januar 2000, ja,
27,
27, ja.
ah, ja, okay. Muss mal so.
Aber ja, und mit diesem,
Wenn euch interessiert, was dieses Geplänkel jetzt sollte, hört Folge 150
alle, die sollen alle
schon.
Folgen hören, das gilt
Ja, hört alle
grundsätzlich
Folgen
immer.
nochmal durch. Hört
So.
alle Folgen nochmal durch.
So, also in Norwegen, wie gesagt, aber die hatten früher sogar 3 Jahre Wahlperiode. Also das war richtig anstrengend, Norweger zu sein. Und das haben sie dann in den 30er Jahren auf 4 Jahre verlängert. Frauenwahlrecht war sehr früh schon, also eins der frühesten Länder der ganzen Welt. Finnland war ja das erste Land, was auf nationaler Ebene, kommunal gab es tatsächlich im 19. Jahrhundert schon ganz wenige Flecken auf der Erde, aber Finnland war das erste landesweite und Norwegen eben seit 1909, wobei die erste Frau erst 11 Jahre später im Parlament saß. So, das so viel zur Statistik und jetzt ist aber noch interessant, wie werden die Mandate vergeben? Erstmal gibt es Wahlkreise, die mit den Regionen, zumindest mit den Regionen von vor ein paar Jahren, also es sind 19 Wahlkreise und die wurden so ein bisschen zusammengelegt, aber es gelten noch die
Vielleicht mal
alten
ganz kurz,
Grenzen.
vielleicht mal ganz kurz. Es gibt ungefähr 5 Millionen Norweger, also vermute ich mal, dass wir so 3 Millionen Wahlberechtigte haben.
Genau, und es gibt natürlich große Wahlkreise, ist klar, und es gibt sehr kleine oder umgekehrt. Fläche und Einwohnerzahl ist ja oft reziprok in solchen nordischen Ländern und genau das nutzt Norwegen, um die ländlichen Regionen zu bevorzugen. Da wird also die Fläche mit in die Wahlkreisberechnung mit einfließen. Das ist was Besonderes.
Also wie Wyoming zum Beispiel in den USA, die haben trotzdem die haben ein Repräsentantenhaus, sind die überrepräsentiert, die sind im Senat überrepräsentiert. Da sind sie ja sowieso, das checkt ja jeder Bundesstaat, aber so Wyoming wohnt ja keiner. Also es gab
Ja,
mal
aber
in
da
der
geht es ja nicht
Serie.
um Fläche, sondern geht es ja nur darum, dass es einfach ein kompletter Staat ist, der ja mindestens einen Abgeordneten haben muss.
Genau, und das meine ich halt. Aber
Ja.
so ähnlich ist es in Norwegen halt auch.
So ähnlich, aber nur dann wird also quasi ganz konkret wird genommen die Einwohnerzahl und dann wird die Zahl der Quadratmeter mal 1,8 genommen. Also man sagt jetzt quasi, ein Einwohner ist so viel wert wie 1,8 Quadratmeter und das wird dann als Gesamtsumme genommen, als Zahl und miteinander quasi verrechnet. Und das führt dazu, dass der nördlichste Wahlkreis Finnmark. Interessant, dass der einfach Finnmark heißt und nicht Nordmark oder so oder was auch immer. Der hat nur 75.000 Einwohner und hat aber die größte Fläche. Und der hätte bei normaler Berechnung 2 Sitze und hat jetzt aber 5. Also, und Oslo wiederum als größter Wahlkreis hat 20 Sitze und hätte 2 mehr. Also insofern, den Großen tut es nicht weh und den Kleinen nützt es. So kann man es sehen.
Ah ja,
Und
okay.
dann wird also innerhalb dieser Wahlkreise wird dann Verhältniswahlrecht angewandt. Dann gibt es noch, und was auch interessant ist, auch die Regelung, ähnlich wie in Bremen und Hamburg, dass man nicht gleichzeitig im Parlament und in der Regierung sitzen darf. Das heißt, wer
Ach,
im
schön.
Parlament rumsitzt und Minister wird,
Muss raus.
ja, aber nur temporär, der hat quasi einen Platzhalter, der für ihn
Ach, das spricht, wenn er entlassen wird, darf er wieder zurück.
dann muss er den wieder so quasi darf er den wieder packen oder den, der nach ihm nachgerückt ist. Also wenn jetzt jemand nachrückt und sagt, oh, da ist hinter mir noch einer gekommen, dann ist das der Letzte, den die Hunde beißen. Ja. Und der
Okay,
muss dann
also du
wieder
musst
raus.
immer dafür sorgen, wenn du nachrückst, dass es noch irgendjemanden gibt, der nach dir auch noch nachrückt.
Ja, und möglichst, wenn man ganz sicher sein will, möglichst so viele wie halt von der eigenen Fraktion Kabinettsmitglieder existieren. Und erst dann ist man sicher. Weil wenn zum Beispiel die Regierung gestürzt wird oder so, eine andere Partei drankommt, was unwahrscheinlich ist, weil in Norwegen auch traditionell Minderheitsregierungen dran sind, so wie in Dänemark oder zeitweise auch in Schweden. Da gibt es eigentlich selten eine Mehrheitsregierung. Und auch jetzt zur Zeit, also die Sozialdemokraten und die Grünen regieren mit, nee, und nicht die Grünen, Entschuldigung, Sozialdemokraten und Zentrum regiert. Zentrum ist in Norwegen eher Mitte links, unter Duldung der Sozialisten. Und es sieht so aus, als ob da alles beim Alten bleibt, erstmal die Umfragen. Hat mit dem, nicht mit dem Haseloff-Effekt zu tun, sondern mit dem Stoltenberg-Effekt. Also der NATO-Generalsekretär ist ja jetzt wieder Finanzminister und war früher ja auch mal Regierungschef. Also das ist auch ein Beispiel von dem, der sozusagen ins Glied tritt, wie man...
Der die Giffey gemacht hat.
Ja, so. Und
nur, dass die Giffey nie NATO-Generalsekretärin war.
Der ist so beliebt,
war.
Immer schon gewesen, dass er da jetzt die Sozialdemokraten wieder auf Kurs bringt. Also... Das nur soweit und auch interessant, Wahlalter ist natürlich wie fast überall 18. Allerdings gilt diese Zahl 18 für den 1. Januar des Wahljahres. Also wer in dem Wahljahr 18 wird, darf wählen. Ist gut. Interessant.
Schön.
So, und auch noch eine Besonderheit, die also zumindest für Europa einzigartig ist, die Sitzordnung im Parlament, die ist nicht nach Parteien geordnet, sondern nach Wahlkreisen. Also da sitzt man mit Leuten zusammen, die man höchstwahrscheinlich gar nicht so toll findet, weil es sind ja oft Leute aus konkurrierenden Parteien, die aus einem Wahlkreis reingewählt werden. Aber irgendwie geht's.
Oh ja, das sind halt die Norweger. Die schlafen ja den ganzen Tag.
So.
Aber dafür haben sie gute Sozialgesetze.
Gut, also das wollte ich nur mal hier so einwerfen, weil das... Ja, wir sind ja auch ein Service-Podcast, müssen wir immer dazu sagen.
Genau. Und der Wurf ist dir gelungen. Was haben wir denn sonst noch an Einwürfen, Tilman?
Ich habe noch was nachzutragen. Wir haben letzte Woche gesprochen über besonders lang amtierende Ministerpräsidenten in Deutschland.
Ja, genau. Hatte ich dich auch drum gebeten.
Ja. Und ich, Depp, mache das natürlich auch. Es gab also insgesamt nur 3 Personen, die über 20 Jahre lang dieses Amt bekleidet haben. Einer davon in zwei Ländern, also das war so der Super-Duper-Rekordhalter, der dieses Jahr verstorbene Bernhard Vogel.
Genau, warte, lass mich mal raten. So, dann,
Bernhard Vogel,
dann
kleine Erinnerung, das haben wir damals schon erzählt, aber ich finde es immer noch witzig, wie der als Kultusminister in Helmut Kohls Kabinett in Mainz saß und haben sie abends zusammen gesoffen, alle Minister, er war der Jüngste und Kohl machte Aff und er musste auf dem Tisch tanzen.
Genau.
Wurde später der längst amtierende, also
so haben die im Happy Prinzip End. Haben die das große Fußballstadion in Magdeburg, was früher GETAG Arena hieß, das haben die dann Bernhard Vogel gewidmet. Das wusste ich gar nicht. Die heißt jetzt AFNET Arena. Allerdings mit V. Egal. Dann haben wir noch einen, ich vermute Johannes Rau?
Nein.
Der war nicht über 20 Jahre?
Nee, der war nur 19,5.
Ah, schade.
Sondern den Namen wirst du kennen, das ist aber nicht der, sondern das ist ein Namensvetter, Peter Altmaier, ebenfalls Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz.
Genau, der Vorgänger von Helmut Kohl, den er ja quasi aus dem Amt gemobbt hat, wenn man einigen Biografien glauben darf.
Naja, der war halt auch uralt und so.
Genau.
Und dann aus dem Nachbarland im Saarland gab es einen, hieß Franz Josef Röder, der war auch über 20 Jahre. Ja.
Ich dachte, irgend so ein verkappter Bayer wäre da noch bei.
Nee, aber die Bayern sind in dieser Hitliste nicht vertreten, zumindest der ganz oben nicht. Und dann war der nächste auf der Liste wäre mit knapp 20 Jahren Wilhelm Kaisen aus Bremen und dann käme Johannes Rau und dann wieder die anderen. Und du darfst jetzt mal raten, auf welchem Rang Rainer Haseloff landet, wenn er nächstes Jahr bis zur Wahl durchhält.
Also 15 Jahre?
Ja.
Puh, gar nicht so weit vorne, würde ich da mal vermuten. Ich vermute nicht in den Top 10.
Richtig. Wir hatten letztes Mal, aber das haben wir in dieser gelöschten Folge gesagt, du hattest gesagt Top 10, ich habe gesagt Top 15 und es stimmt tatsächlich, er ist auf Platz 11.
Ah, okay. Also knapp. Das heißt, wir müssen jetzt die Wahl in Sachsen-Anhalt noch ein bisschen verzögern. Wer ist denn auf Platz 10?
Eberhard Diepken, der ewige Eberhard.
Na, der hat ja eine Unterbrechung drin.
Ja, und...
Und zwar durch wen?
Durch Walter Momper. Ja, nee, also genau, also das kann, da geht es ja drum, wie lange dauert die Regierungsbildung gut. Und den kann man tatsächlich noch einholen.
Mit wie viel hat der?
Der hat 15 Jahre und 6 Monate.
Das heißt, wir müssen die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, wir müssen einfach die Regierungsbildung um ein Dreivierteljahr hinauszögern.
Genau das, Sebastian, habe ich doch vor einer halben Minute gesagt.
Naja, das meine ich doch.
Das ist dein Geistesblitz. Das ist, so funktioniert Podcast.
So funktioniert Diktatur. Dass einer was sagt und der Diktator nimmt es dann auf seine Kappe.
Und findet es geil.
So, natürlich.
Jetzt haben wir noch das Gegenteil natürlich in der Statistik. Die kürzeste Amtsdauer eines, sagen wir mal, Ministerpräsidenten, Landeschefs.
Sven Kemmerich in Thüringen.
Zwei Thomas Minuten. Kemmerich. Also,
meine ich doch.
Das ist der Rekordhalter. Also offiziell war er 4 Wochen im Amt, weil es ja so lange gedauert hat, dann wieder diese Scherben von Bodo Ramelow zusammenzukehren. Die Rücktrittsankündigung erfolgte aber nach einem Tag. Also den kann man schon ganz oben einsortieren. Das ist für die Nachkriegszeit tatsächlich auch der Rekord. Aber in der unmittelbaren Nachkriegszeit gab es so ein paar sehr kurze Amtszeiten. Unter anderem in Bremen wurde der erste, also direkt am Tag der Befreiung Bremens, haben die damals die Briten, das Bremen war ja erst britisch, und dann haben sie es mit den Amis, haben sie es den Amis gegeben, damit die Amis auch noch irgendeinen Hafen haben. Und die haben dann den eingesetzt, Herrn Johannes Schröers, und dann haben sie gemerkt, der war ja bei der SS. Dann nehmen wir den wieder aus dem Spiel. Nach 4 Tagen ist er dann wieder rausgeschmissen worden. Aber das war der kürzeste.
Wie lange? 4 Tage?
Ja, also bis man sich mal angeguckt, wer ist denn das überhaupt?
So. Also, ja.
Und dann gab es natürlich alle, also so die unter anderem auch in der Liste der Leute, die unter einem Jahr oder die auch sehr, sehr extrem kurz regiert haben, war ja aus deinem Bundesland Christoph.
Gerd Gies, der
erste. Gerd Gies und auch Christoph Bergner, der war noch
kürzer. War auch nicht lange?
Nö, der war ja nur quasi Insolvenzverwalter der CDU von der 93 bis 94. So, also das soll es gewesen sein an Statistik. Jetzt habe ich apropos kurze Lebensdauer. Noch einen kleinen, gar nicht so lustigen Fakt. Das hast du vielleicht auch mitgekriegt. In Nordrhein-Westfalen steht ja nächste Woche die Kommunalwahl an, und da sind jetzt schon 6 AfD-Kandidaten im ganzen Bundesland, also sowohl Bürgermeister als auch Stadtrat, Landkreis und so weiter, sind schon gestorben. Und da kann man jetzt natürlich sagen, okay, das ist Statistik, von anderen Parteien sind auch weggestorben, zwar nicht so viele, aber das ist alles im Rahmen. Oder man kann es natürlich auf AfD-Weise kommentieren, wie es auch der Landesvorsitzende getan hat. Kai Gottschalk, der hat zwar gesagt, ich behaupte jetzt nicht, dass die umgebracht werden, aber AfD-Mitglieder würden ungesünder leben. Und da könnte man sagen, okay, Alkohol, Zigaretten, kann ich mir schon eine AfD-Quote auch vorstellen in der Statistik. Aber das meint er gar nicht. Der meint gar nicht diese sich gehen lassen oder auch so, sagen wir mal, dieses Assitum, was wir beide jetzt den AfDlern vielleicht unterstellen würden.
Sondern, also, dass sie sich nicht waschen.
Er sagt, Freunde würden die Freundschaft kündigen, Selbstständige verlieren Aufträge, Gastronomen würden von der Antifa und linken Gruppierungen bedroht, Ehefrauen setzten ihre Männer unter Druck. Ja, wo gibt's denn sowas, wenn diese sich für die AfD engagieren wollten? Das ist ein riesiger psychischer Druck, der sich auf die Gesundheit auswirkt. Gottschalk sprach von einer medialen Treibjagd gegen viele AfD-Politiker. Also das meinte er mit, sie leben ungesünder. Das sind natürlich die anderen schuld. Ja. Das nächste Mal, wenn ich mir einen Big Mac reindrücke, der mein Leben verkürzt, dann sage ich auch, nee, also das muss ich jetzt unbedingt essen, weil das ist die Schuld der anderen.
Naja, die AfD sollte sich ja auch, also das ist ja, also Grundtenor aller Menschen, die AfD wählen, ist ja, schuld sind die anderen.
Ja, also auch also am eigenen Tod. Ja, einfach.
In keiner anderen Partei ist dieses, an allem sind alle anderen schuld, so ausgeprägt wie in der AfD. Mhm. Also CDU ähnlich, aber nicht ganz so schlimm. Es gibt ja auch in der CDU tatsächlich durchaus vernünftige Leute. Aber eine AfD ist dieses Schuld sind alle anderen, ich habe dann gar nichts schuld. Also Schuld sind alle anderen und vor allem die Ausländer. Vielleicht sollten die sich einfach umbenennen.
Und da müsste natürlich auch, oder man könnte ins AfD-Wahlprogramm ja auch schreiben, wie man dem entgegenwirken kann. Zum Beispiel, indem man sagt, ja, Freundschaften dürfen nicht einfach mehr gekündigt werden, wenn jemand bei der AfD ist. Ja? Sondern dann wird quasi, oder einem wird eine Freundschaft zugewiesen vom Staat. Das funktioniert bestimmt alles super. Also wenn man einfach persönlich einfach eine miese Type ist, dann kriegt man trotzdem eine gewisse Anzahl an Freunden. Je nachdem, wenn man AfDler ist, kriegt man natürlich sogar mehr Freunde als andere. Die Freunde werden dann den anderen weggenommen. Also mal sehen, ob sich das umsetzen lässt. Es bleibt spannend.
Es bleibt sehr spannend.
So, und dann habe ich noch einen kleinen Tipp, was man so gucken kann.
Ganz kurz, ich möchte nur zum Thema Kommunalwahl.
Ja.
Möchte ich ganz kurz was sagen. Was ist die größte popkulturelle Errungenschaft, die Magdeburg hat, die Stadt Magdeburg?
Leider weiß ich das und es ist Tokyo Hotel.
Richtig, so. Und die beiden Protagonisten von Tokyo Hotel, die übrigens nie in Magdeburg gelebt haben, vielleicht mal ganz kurz so, als, aber nein, immer in Lodze, das ist so kurz so nördlich von Magdeburg, aber natürlich in Magdeburg arbeiteten und geprägt und so wie wir. Der Bassist von Tokyo Hotel, der heiratet jetzt. Und zwar heiratet er die Schwester des Wolmerstädter AfD-Bürgermeisterkandidaten.
Mhm.
Und das ist hier schon auch ein kleines Politikum.
Gut.
Nur weil du es gerade, weil du Kommunalwahl und AfD ansprachst.
So. Mensch, was haben wir denn noch für Promis? Naja, so. Egal. Aber heute war mal so ein bisschen die Promi-Folge. Aber wir, ich habe noch einen Tipp, was man gucken kann. Einfach mal aus dem Fenster gucken. Und zwar am Sonntag, 7.9. Total Mondfinsternis. Schön abends praktischerweise. Also man muss gar nicht mal früh morgens aufstehen. Einfach bei nach Sonnenuntergang in den Mond gucken, wenn der da ist. Mal ein bisschen, ja, ist interessant.
Übrigens fällt mir gerade ein. Ha! Nicht, dass ich es vergesse, wir haben ein kleines Feedback gekriegt. Das möchte ich natürlich nicht vorenthalten. Vor allem, weil das vielleicht sogar noch mal ein bisschen was gibt. Kleinen Moment, da haben wir es. Und zwar, hallo zusammen, danke fürs Grüßen und Zitieren. Höre euch tatsächlich gerade, gute Folge. Und Harald hat recht, Tatort-Special war toppi. Wusste gar nicht, dass ihr das auch so oft guckt. Nix gegen Burner, Sebastian, und gute Besserung, Tillmann. Wir sind, waren alle erkältet, verschnupft, ätzend. Bis bald, Benjamin Eisenberg.
Ja, das ist doch schön. Gut, dass wir den jetzt noch zum Schluss genommen haben.
Genau.
Und dann hören wir uns in einer Woche wieder, lieber Sebastian.
Genau. Und bis dahin wollen wir mal gucken, ob es hier schon den großen Putsch der AfD in Sachsen-Anhalt gegeben hat. Oder den Schock. Je nachdem, wie man es sieht. Bis dann, Tillmann. Tschüss.
Bis dann.